Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Freitag, dem 7. November 2014. Heute ganz im Zeichen der Wende.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ausreisewillige DDR-Bürger müssen nach den Worten von SED-Politbüro-Mitglied Schabowski nicht mehr den Umweg über die Tschechoslowakei nehmen. Dies kündigte er am Abend vor der Presse in Ost-Berlin an.
Wir fischen nach Perlen aus der Medienberichterstattung 25 Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer. Dann?
Das ist natürlich die westdeutsche Sicht der Geschichte. Also die Scorpions ist eine Band aus Hannover. Und ich finde es ein bisschen schade, dass die große musikalische Geschichtsdeutung ihnen überlassen wird, obwohl sie weder in der Mauerfallnacht dabei waren, noch genau wussten, was das jetzt für Menschen in der DDR bedeutet.
Musikethnologin Theresa Bayer fischt im großen Pool von ostdeutschen Hymnen für die Wende. Und?
Der Reporter versuchte seinen Mitschülern und Mitschülerinnen den Kommunismus zu erklären. Der Reporter war ich, 16 Jahre alt, Berner Austauschschüler in Fort Bragg.
Auch im Rabehorst gibt's viele Erinnerungen an den 9. November 1989. Im Radioblog zum Mauerfall blickt Michael Spahr zurück. Am Mikrofon begrüßt Wilma Rall.
Rabe Info.
Zuerst aber zu den aktuellen Meldungen heute von uns mit unserem Praktikanten Jonas Jakob.
Der Luxusbau in der Berner Lorraine kommt nun doch zustande. Die Stadt Bern plant einen Neubau mit 13 Luxuswohnungen. Die Anwohner wehrten sich gegen das Projekt am Zentralweg. Sie forderten günstigeren Wohnraum. Im Frühling 2013 forderte der Grüne Lucius Theiler vom Stadtrat, das Projekt aufzugeben und erhielt Unterstützung vom Gemeinderat. Der Gemeinderat versuchte, das Projekt neu aufzurollen, ist damit aber beim Regierungsstatthalter abgeblitzt. Weiterziehen will der Gemeinderat den Entscheid nicht, wie er gestern bekannt gab. Die Weltwoche greift SP-Nationalrätin Margret Kiener-Nellen an, sie habe Steuern optimiert. Die Zeitung führt als Beleg den Steuerausweis aus dem Jahr 2011 an. Damals hatte sie kein steuerbares Einkommen eingetragen. Ihr Mann habe sich 2011 in die Pensionskasse eingekauft. Der Betrag sei vom Einkommen abgezogen worden. Der Abzug sei gesetzmäßig, sagte die SP-Nationalrätin gegenüber der Zeitung Der Bund. Brisant ist, Kiener-Nellen setzt sich an vorderster Front für die Abschaffung der Pauschalbesteuerung ein. Davon profitieren vor allem reiche Ausländer und Ausländerinnen. Im Moment gibt Margret Kiener-Nellen an einer Pressekonferenz im Bundeshaus Auskunft. Katalonien darf am Sonntag nicht über die Unabhängigkeit abstimmen. Spaniens oberster Richter hat das Verbot vom Verfassungsgericht bestätigt. Die katalanische Regierung plante, eine nicht bindende Volksbefragung durchzuführen über die Unabhängigkeit Kataloniens. Sie bezog sich auf das Grundrecht der freien Meinungsäußerung, ist nun aber zum zweiten Mal abgeblitzt. Wie die katalanische Regierung ankündigte, will sie trotz Verbot an der Abstimmung festhalten. Und zum Schluss noch das Wetter. Am Samstag zunächst noch bewölkt, gegen Nachmittag zeigt sich die Sonne bei 13 Grad. Der Sonntagmorgen ist neblig, sonst zuerst recht sonnig, am Nachmittag zunehmend Wolkenfelder. Das Thermometer zeigt höchstens 8 Grad.
Rabe Info.
Damit kommen wir zu unserem Special zu 25 Jahre Mauerfall, 25 Jahre nach der Wende. Lothar de Maizière, der letzte Premierminister der Deutschen Demokratischen Republik DDR und Architekt der deutschen Wiedervereinigung, sagte einst im Gespräch mit Radio Bern Rabe:
Wir hatten Anfang Juli 1990 den letzten Parteitag der KPdSU und von den 3.500 oder 4.000 Delegierten bekam Michail Gorbatschow 1.246 Gegenstimmen, was für eine kommunistische Partei eigentlich fast undenkbar war. Und da schrillten bei uns die Alarmglocken und sagten, wir müssen durch, wir müssen es schaffen, bevor dort im Osten Europas ein Riesenreich zusammenbricht. Und so gesehen ist die deutsche Einheit auch ein Stück weit ein Abfallprodukt, worüber das Wort sich streiten kann, des Untergangs eines Weltreichs. Wenn die Sowjetunion stabil gewesen wäre, hätte sie wahrscheinlich so ohne weiteres die DDR nicht losgelassen.
Da die Sowjetunion aber selbst am Schwächeln war, hat sie die DDR losgelassen und damit die Wende eingeläutet und die Wiedervereinigung Deutschlands besiegelt. Der Fall der Berliner Mauer brachte nicht nur das politische und wirtschaftliche System der DDR zu Fall, auch Werte und Normen, Kultur und Moral wurden von nun an vom Westen bestimmt. So mag es kaum verwundern, blieben viele Hoffnungen der Ostdeutschen bis heute unerfüllt. Und doch, der Fall der Berliner Mauer brachte das Ende der de facto Einparteienherrschaft der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, SED, und des Überwachungsstaates mit der gefürchteten Stasi. Am 9. November 1989 fiel die Mauer, ganz plötzlich, nachdem sie Ost- und West-Berlin, Ost- und Westdeutschland fast 30 Jahre lang getrennt hatte. Wir blicken zurück mit einer Collage aus Ausschnitten von ARD, ZDF und dem DDR-Staatsfernsehen mit Zitaten unter anderem vom inzwischen verstorbenen DDR-Bürgerrechtler und Schriftsteller Stefan Heim.
Liebe Freunde, Mitbürger, es ist, als habe einer die Fenster aufgestoßen. Nach all den Jahren der Stagnation.
In der Heimat fordern DDR-Bürger die Mächtigen heraus. Erste Montagsdemos in Leipzig.
Mit unserer Angst waren wir auf Du und Du, ja, die war immer in uns. Und plötzlich erlebst du sie als Leute, die sich auch nach Freiheit sehen und nach Demokratie, die eine Veränderung wollen.
Und heute ihr, die ihr euch aus eigenem freien Willen versammelt habt für Freiheit und Demokratie. Und für einen Sozialismus, der des Namens wert ist.
Jeden Donnerstag gehen sie nun in Rostock auf die Straße. Im Oktober sind es schon Zehntausende. Reisefreiheit ist ein großes Ziel der Protestler. Der Staat reagiert mit Repression.
Wir kommen wieder!
Dann der 9. November 1989.
Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ausreisewillige DDR-Bürger müssen nach den Worten von SED-Politbüro-Mitglied Schabowski nicht mehr den Umweg über die Tschechoslowakei nehmen. Dies kündigte er am Abend vor der Presse in Ost-Berlin an. Visa zur ständigen Ausreise, so heißt es, würden unverzüglich erteilt, ohne dass dafür noch geltende Voraussetzungen für eine ständige Ausreise vorliegen müssten.
Diese Sensation macht selbst Günter Schabowski fast sprachlos.
Also Genossen, mir ist hier also mitgeteilt worden, dass eine solche Mitteilung heute schon verbreitet worden ist. Sie müsste eigentlich in Ihrem Besitz sein.
Als ich da die Pressekonferenz gesehen habe von Schabowski, der dann gefragt wurde, was heißt das? Und er blätterte etwas wirr in den Unterlagen und sagte, ja, das gilt ab sofort. Und dann die Kommentierung war, jetzt wird die Grenze aufgemacht. Ich habe das eigentlich nicht geglaubt.
Wann tritt das in Kraft?
Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich.
Der diensthabende Stasi-Offizier ruft seinen Vorgesetzten an und bittet darum, die Kontrollen einstellen zu dürfen. Der lehnt ab. Und dann entscheiden die Grenzer, allesamt MFS-Mitarbeiter, eigenmächtig.
Sie öffnen den Schlagbaum. Sie öffnen ein Schleusentor.
Aber sprechen, freisprechen, gehen, aufrecht gehen, das ist nicht genug. Lasst uns auch lernen, zu regieren.
Wir gehen jetzt Bier trinken am Kudamm. Und dann? Und dann fahren wir wieder nach Hause. Ja, das machen wir dann öfter so.
Bekannte, die wollen wir besuchen, die warten uns zwei Stunden.
Ja, aber einfach mal ruhiger.
Nur mal gucken. Mal. Ist traumhaft. Und dann wieder zurück.
Wann?
Heute irgendwann. Oder also besser gesagt, doch heute.
Ein DDR-Bürger am Grenzübergang Heinrich-Heine-Straße.
Glauben Sie, dass es Leute dazu bewegen könnte, in der DDR zu bleiben?
Sollen wir stark helfen?
Gewaltiger ist jedoch die Menge der Kurzbesucher. Der Kurfürstendamm ist dicht von Menschen, die einfach nur einmal gucken kommen wollen. Lange Schlangen bilden sich an den Auszahlungsstellen für das Begrüßungsgeld. 100 Mark erhält jeder Besucher. Gleich nebenan wird das Geld auch wieder ausgegeben.
Hier werden Sie Ihr Geld los.
Viele Kaufhäuser und Restaurants offerieren Sonderangebote und akzeptieren auch Ostmark, normalerweise zum Kurs von 1 zu 10. Belagert werden aber auch die Wechselstuben. Weil so viele DDR-Bürger Ostmark in Westgeld getauscht hatten, rutschte der Wechselkurs zeitweise von 1 zu 12 auf 1 zu 9 ab. Am Nachmittag wurden allerdings auch große Mengen Ostmark, wahrscheinlich von Spekulanten, gekauft, sodass der Kurs wieder anstieg.
Alle müssen teilhaben an dieser Macht. Und wer immer sie ausübt und wo immer, muss unterworfen sein der Kontrolle der Bürger.
Ich kann in zwei Weisen gucken. Wenn ich persönlich zurückgucke, muss ich natürlich sagen, es war die spannendste Zeit meines Lebens und die aufregendste Zeit meines Lebens, auch die anstrengendste Zeit. Aber wenn ich es versuche, neutral zu sehen, war es ein Jahr, wo den Ostdeutschen unglaublich viel abverlangt worden ist. Sie müssen sehen, dass sie in einem halben Jahr die Menschen ein neues politisches System, ein neues ökonomisches System, eine neue Rechtsordnung, ein neues Bildungssystem und einen neuen Wertekanon verinnerlichen mussten. Also ein Maß von Veränderungen, wie sie normalerweise sich über eine Generation vollzieht, musste binnen weniger Wochen und Monate bewältigt werden. Und diese Transformationsleistung der Ostdeutschen ist eine ganz große Kulturleistung.
Rabe Info. Der Fall der Berliner Mauer am 9. November 1989 öffnete die Tore für die Menschen aus dem Osten und für die Werte, die Normen und die Kultur des Westens. Ab sofort gab in der bald ehemaligen DDR in fast allen Belangen die bald ehemalige BRD den Ton an. Selbst die musikalische Hymne zur Wende sollte ein Produkt des Westens sein. Nein, also ganz so schlimm war es dann doch nicht. Zwar stürmte auch David Hasselhoff mit seinem Song zur Wende die Charts, die eigentliche Hymne zum Fall der Mauer aber, das Lied, das die allermeisten von uns mit der Wende verbinden, hat eine Band aus Hannover geschrieben. Mit Wind of Change haben die Scorpions die Hymne zum Mauerfall geliefert, ganz zum Verdruss der im ostdeutschen Leipzig aufgewachsenen und heute in Bern lebenden Musikethnologin Theresa Bayer.
Für mich ist es alles ein bisschen absurd, weil es erstens ein Anachronismus ist, also 89 im Sommer wurde das Lied geschrieben, also es hat schon was mit diesem Zeitgeist zu tun, aber erst 90 ist es auf Platte rausgekommen und erst 91 wurde es überhaupt zum Welthit. Das ist das eine. Und das andere ist, dass das natürlich die westdeutsche Sicht der Geschichte ist. Also die Scorpions ist eine Band aus Hannover. Und ich finde es ein bisschen schade, dass die große musikalische Geschichtsdeutung ihnen überlassen wird, obwohl sie weder in der Mauerfallnacht dabei waren, noch genau wussten, was das jetzt für Menschen in der DDR bedeutet.
Theresa Bayer hat sich im Rahmen ihrer musikethnologischen Forschungsarbeit intensiv mit der Musiktradition der ehemaligen DDR und dem heutigen Ostdeutschland beschäftigt. Die Journalistin und ehemalige Rabe-Sendungsmacherin hat für uns einige Perlen ausgegraben.
Es SOS ist ein Lied vom Februar 1989 und ich finde, das beschreibt sehr gut ein Gefühl der Fremdbestimmung, was die Bürgerinnen und Bürger damals empfunden haben. Silly singt da von einem Kapitän, der stur auf einen Eisberg zusteuert, ohne auf den Kompass zu gucken. Ja, und dieses Schiff steht als Metapher für das Narrenschiff DDR, was kurz vorm Untergehen ist. Ich würde sagen, vor der Zeit des Mauerfalls hatte Musik eine ganz wichtige Bedeutung für die politische Meinungsäußerung. Es gab auch Konzerte, die richtig ein politischer Akt waren. Also da haben die Liedermacher und Rockmusikerinnen ja in ihren Programmen die politische Lage kommentiert. Sie haben eine Resolution vorgelesen. Also es waren hochpolitische Events. Und gleichzeitig gab es aber eben nicht das Lied, was diese Zeit begleitet hat. Denn es war eine wahnsinnig komplexe Zeit, in der sich die Ereignisse überschlagen haben, in der Leute ganz verschiedene Visionen hatten, wie es mit der DDR weitergehen soll. Und das hätte ein Lied gar nicht leisten können.
Als ich fortging, war die Straße steil, kehr wieder um. Nimm an ihrem Kummer teil, mach sie heil. Als ich fortging, war der Asphalt heiß, kehr wieder um. Red ihr aus um jeden Preis, was sie weiß.
Als ich fortging von Karussell, tönt vielleicht so aufs erste Ohr wie ein Liebeslied, aber in den letzten Wochen vor Mauerfall hatte das eine ganz eigene Bedeutung, dieses Lied, denn über 200.000 Menschen haben die DDR schon verlassen. Also es gab eine richtige Massenflucht über die Prager Botschaft zum Beispiel im Sommer oder über Ungarn. Das heißt, es war die Realität der Menschen, dass sie jeden Tag hörten, ja, der ist ja auch weg, der ist auch im Westen. Und dieses Gefühl, dieses Lied beschreibt das Gefühl von lieben Menschen, die sich gegen die DDR entschieden haben.
Ich saß in einem weiten Saal, ein bisschen eingezwängt. Zu viele Menschen hatten sich noch durch die Tür gedrängt. Das Podium vorn noch menschenleer, von Neonlicht erhellt. Mit Tischen, Stühlen und mit Mikrofonen vollgestellt. Und ohne Zeremonienkram, vom Beifall kurz begrüßt, betrat nun der Regierungsstab das Podiumsgerüst. Der erste Mann des Staates sprach, das Mikro in der Hand. Er sei auf alle Fragen aus dem Volke nun gespannt.
Gerhard Schöne mit dem Gesicht zum Volke. Für mich ist dieses Lied ziemlich hymnisch. Es sind hier so Reggae-Rhythmen, das klingt alles ein bisschen exotisch. Das ist ein Lied, das hat Gerhard Schöne nach seiner Nicaragua-Reise 1989 geschrieben. Und er war da sehr begeistert. Also er sieht Nicaragua als demokratisches Modell, denn da gibt es jeden Monat so eine Fragestunde, wo sich der Präsident den Fragen der Bevölkerung stellt. Und diese Fragestunde nimmt er als Modell für eine neue DDR und entwirft Visionen in diesem Lied. Also es ist was sehr Positives, ein Lied, was Mut macht, das trotzdem aber nur für eine bestimmte Szene oder für eine bestimmte Generation in der Wende wichtig war. Also es hatte nicht das Zeug für das gemeinsame Lied, was die Wendezeit begleitet.
Mit dem Gesicht zum Volke, mit dem Gesicht zum Volke, ja.
Dass Gerhard Schöne von Nicaragua spricht, war auch eine Möglichkeit, Zensur zu vermeiden. Also er verlagert das weit weg, seine Vision. Am 4. November 1989, ganz 5 Tage vor dem Mauerfall, war so eine Selbstzensur aber nicht mehr nötig. Also die DDR, die hing wirklich am letzten Faden. Da konnte man gerade raus alles aussprechen. Und das machen zum Beispiel Wenzel und Mensching.
Sicher einmal, irgendwann, wirklich kommt ein neuer Mann, kommt ein wirklich neuer Mann an das große Ruder ran und dann fängt es an.
Genau, und Wenzel Mensching sind ein Duo, was vor allem im Liedtheater und im Kabarett unterwegs war. Und die Kabarettisten hatten eine ganz wichtige Rolle zur Zeit des Wendefalls. Sie haben viel Lieder geschrieben und das kommentiert. Auf der Demo am 4. November auf dem Alexanderplatz vor 500.000 Menschen singen sie da ein Lied über Egon Krenz. Egon Krenz, der war erst seit ein paar Wochen im Amt, der Nachfolger von Erich Honecker, also der Generalsekretär der SED. Und für Wenzel und Mensching war das keine Alternative, um die DDR zu erneuern.
Ob er auch in seinem Amt vergreist, bis er schließlich nichts mehr weiter weiß, als die Losung ohne Fleiß kein Preis. Träumt er von der zweiten Pubertät oder von Ardennes Sauerstoffgerät? Tanzt er diplomatisch auf Parkett? Wird er dabei hager oder fett? Wer weiß, wer weiß, wer weiß.
Es gab aber nur sehr wenig Lieder, die wirklich am 9. November und in den Tagen um den 9. November entstanden sind, weil die Musiker wie in so einer Art Schockstarre waren. Also jeder musste sich erstmal sortieren, was bedeutet das jetzt? Keiner konnte die Ereignisse so richtig einordnen. Deswegen hat es eine Weile gedauert, bis dieser Mauerfall musikalisch verarbeitet wurde.
Das Geld halb rausgeschmissen für einen halben Rausch. Zur Nacht ein halbes Kissen. Ein 50-50-Tausch.
Ja, also vor allem in den Biografien der Musiker. Also es gibt viele, die ein Jahr ausgesetzt haben nach dem Mauerfall. Einige haben zum Beispiel auch ihre DDR-Lieder nicht mehr angefasst. Also es war ein großer Einschnitt in den Biografien der Musiker. Es gab auch viele, die aufgehört haben, weil sie sich zum Beispiel darüber definiert haben, dass sie in der DDR oppositioneller Musiker waren und diese Sprachrohrfunktion dann plötzlich wegfällt. Und dann war es natürlich auch so, dass es für die Musikerinnen und Musiker sehr schwer war, im vereinten Deutschland überhaupt ihr Publikum zu finden. Es gibt einige, die noch sehr aktiv sind, zum Beispiel Hans-Eckard Wenzel, der ist mit den Zeiten gegangen. Es gibt andere, die sehr nostalgisch sind, die, ja, sag ich mal, auch das Ostpublikum bedienen, was dann in der Vergangenheit auch schwelgt auf diesen Konzerten. Es ist aber schon so, dass sehr viel aus dem Westen übernommen wurde, Schulsystem, politisches System und so weiter. Und in der Musik lässt sich das eigentlich auch beobachten. Also, das klingt jetzt so traurig, nee, aber einige der Leute, die ich interviewt habe, die sehen das eben auch sehr bezeichnend, dass ein westdeutsches Lied wie Wind of Change oder Looking for Freedom von Hasselhoff die Millionen in die Plattenindustrie spielt, die Lieder, die aber für die DDR Identifikationspotenzial hatten, untergegangen sind. Also, da ist vielleicht auch eine Hierarchie drin.
Das halbe Glück, halber Zorn, halbherzige Bitte, vom Leben nur ein halbes Stück, halb und halb, halb heiß, halb kalt, halb leid, halb froh, halb so, ein halb gemeintes Wort, halb bin ich lang schon fort, halb lieb ich dich. Halb lieb ich mich, halb und halb, halb heiß, halb kalt, halb leid, halb froh, halb so, halb und halb, 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 halb und halb.
Eine Auswahl von ostdeutschen Hymnen der Musikethnologin Theresa Bayer. Sie hat intensiv zu Musik und DDR, Musik und Mauerfall geforscht.
Rabe Info Radioblog.
So wie für die jüngere Generation der 11. September war für die ältere Generation der Mauerfall am 9. November 1989 ein Ereignis, das sie wohl nie vergessen werden. Ein Ereignis, von dem die allermeisten noch genau wissen, wo, wie und von wem sie es erfahren haben. Auch im Rabehorst schwirrt da einiges an Erinnerungen rum. Ich selber mag mich zwar nur noch dunkel an Fernsehbilder erinnern, an Menschenmassen auf der Straße. Die ganze Tragweite vom Mauerfall in Berlin aber blieb mir als damals Neunjährige verborgen. Anders erging es dem ein paar Jahre älteren Michael Spahr. In seinem Radioblog zum Mauerfall erinnert er sich zurück an damals.
Last century there was a bearded, wise German guy who tried to find a theory for a better society. The name of this theory is communism or Marxism, like the name of this guy, Karl Marx. Ein kluger, bärtiger Typ wollte eine Theorie finden für eine bessere Gesellschaft, Der Name der Theorie ist Kommunismus oder Marxismus, benannt nach dem Typen Karl Marx. Arbeiterinnen und Bauern sollten sich von ihren ausbeuterischen, kapitalistischen Herren befreien. Die Klassengesellschaft sollte verschwinden. So die Worte eines Reporters des Timberwolf Howell, der Schülerinnenzeitung der Fort Bragg High School, ein paar hundert Kilometer nördlich von San Francisco in Nordkalifornien, USA. Der Reporter versuchte seinen Mitschülern und Mitschülerinnen den Kommunismus zu erklären. Der Reporter war ich, 16 Jahre alt, Berner Austauschschüler in Fort Bragg. Der Artikel erschien im November 1989.
From the Berlin Wall specifically, take a look at them. They've been there since last night. They are here in the thousands, they are here in the tens of thousands. Occasionally they shout, Die Mauer muss weg, the wall must go. Thousands and thousands of West Germans come to make the point that the wall has suddenly become irrelevant. Something, as you can see, almost a party on.
ABC-Reporter Pete Jennings berichtete direkt von der Mauer in Berlin. Ich saß derweil in unserem Redaktionskämmerchen in der Fort Bragg High School. Mein Journalismuslehrer Ralph Turntine hatte mich gebeten, meinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Ich sollte einen Artikel über den Fall der Mauer in Berlin schreiben, aus europäischer Perspektive. Und ich gab meinen Gefühlen Ausdruck, wohl etwas anders, als sich die Amerikaner und Amerikanerinnen erhofft hatten. Ich schrie nicht Victory und ich sang kein Loblied auf den freien Kapitalismus des Westens, insbesondere der USA. Ich versuchte zu erklären, warum es mit dieser an sich tollen Idee des Kommunismus schief lief. Ich war voller Idealismus, mein Weltbild geprägt vom anarchistischen Aufstand in und um die Berner Reitschule 2 Jahre zuvor. Und diese Ideale hielt ich hoch. Stalinismus, Unterdrückung der Völker im damaligen Ostblock und die Aufrechterhaltung des Eisernen Vorhangs. Pfui. Kommunismus? Okay.
Good evening. The dramatic events in Eastern Europe continue to lead the news. Today, more than 100,000 East Germans passed over to West Germany as more openings through the Berlin Wall were made available. And in Bulgaria, the country's communist ruler suddenly stepped down.
So tönt es allabendlich beim Abendessen bei meiner Gastfamilie in Fort Bragg, California, vor 25 Jahren. Die McNeil-Lehrer Newshour auf dem öffentlich-rechtlichen Sender PBS. Gebannt schauten wir auf den Fernseher, gebannt von der schnellen Entwicklung in Osteuropa, gebannt vom plötzlichen Einstürzen der Berliner Mauer. In Nordkalifornien gab es viele linksliberale US-Amerikaner und Amerikanerinnen. Diese sahen im Fall of the Wall nicht einen Triumph des westlichen kapitalistischen Systems. Viele sahen die Entwicklung kritisch. In meiner Schulzeitung The Timberwolf Howl zeichnete ein Kollege eine Karikatur. Menschen im Osten und Menschen im Westen gaben sich die Hand und formierten ein halbes Hakenkreuz. Dank dem Loch in der Mauer in der Mitte konnten sie es wieder zu einem Ganzen zusammenfügen. Viele US-Amerikaner und Amerikanerinnen fanden das Zusammenbrechen des Eisernen Vorhangs toll, fürchteten aber vorerst noch die Wiedervereinigung Deutschlands. Offenbar dachten auch die Sowjets unter Michail Gorbatschow damals ähnlich.
And the Soviet reaction to the rush of change in East Germany continued to be favorable. But there were words of caution today about a rush to a reunification of Germany.
Es waren bewegende Momente, die wir 1989 auch in den USA dank Fernsehen miterlebten. Internet gab es damals noch nicht. Computer waren am Kommen. In der Schulzeitung der Fort Bragg High School tippten wir mühsam die Wörter in einen alten Computer, druckten die Artikel aus und klebten sie von Hand auf die Druckvorlagen. Mein Artikel zur Wende in Osteuropa, aus europäischer Sicht, nahm nur einen kleinen Platz auf der Druckvorlage ein. Viel grösser der Bericht darunter, «Pot or not», hieß er, und drehte sich um die Frage, ob Cannabis legalisiert werden sollte oder nicht. Die historische Dimension dieses Mauerfalls war uns damals auf der anderen Seite der Welt noch nicht so ganz bewusst. Heute, 25 Jahre später, wirken die Worte, die ich damals als Reporter des Timberwolf Howl schrieb, ein bisschen jugendlich naiv. Immerhin, hinter meinem Kommentar am Schluss meines Beitrags zum Ende des Kommunismus in Osteuropa kann ich auch heute noch stehen. Not a theory can change the world. The human must change.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Soweit unsere Spezialsendung zu 25 Jahre Mauerfall. Die nächste aktuelle Sendung gibt's am Montag. Auch dann berichten wir über ein Jubiläum, wenn auch nicht mit derselben Tragweite, und zwar über 50 Jahre Schweizer Konsumentenschutz. Mitgewirkt an der heutigen Sendung haben Michael Spahr und unser Praktikant Jonas Jakob. Am Mikrofon verabschiedet sich Wilma Raldi, wendet sich nach der Wende jetzt am Wochenende zu. Bei Rabe geht's jetzt gerade nahtlos weiter mit der Literatursendung «Markenpasch» mit der Jasmin.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.